Heute Morgen möchte ich gerne ein bisschen mit euch nachdenken über die Möglichkeit, die eigenen Charakterschwächen zu erkennen und zu entdecken. Ich würde zu Beginn gerne die letzten beiden Verse aus Psalm 139 lesen. Je nach Übersetzung ist das Vers 23, 24 oder 24, 25. Psalm 139, die letzten beiden Verse. Da betet David, und das ist ein sehr, sehr wichtiges Gebet: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Warum betet er das? Was meint ihr? Oder was können wir daraus schließen, wenn er so etwas betet? Eben, dass er sich selbst nicht traut und seinem Herzen nicht traut und dass er sich nicht einbildet, sich selbst zu kennen. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Also er selbst ist auch nicht in der Lage, sich richtig zu erkennen, seine Gedanken, auch seine Motive zu beurteilen. Und sieh, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist oder der zum Schmerz führt, kann man auch übersetzen, und leite mich auf dem ewigen Weg. Und ich glaube, dass wir aus diesen Bemerkungen doch einiges auch für uns lernen können. Und darüber möchte ich gerne jetzt eine halbe Stunde mit euch nachdenken. Ich würde behaupten, wir kennen uns selbst persönlich am schlechtesten. Das klingt sehr paradox, denn im Allgemeinen pflegt man ja zu sagen, jeder kennt sich selbst oder ich kenne mich am besten, du kannst mir nichts erzählen. Aber wenn wir die Bibel ein bisschen kennen und wenn wir ehrlich sind uns selbst gegenüber, dann müssen wir dem, glaube ich, zustimmen, dass wir uns selbst nicht gut kennen. Wir haben meist ein falsches Bild von uns selbst. Entweder, je nach Charakter, denken wir zu gut von uns oder zu schlecht von uns. Das sind so die beiden Kategorien, denke ich. Und das kann man auch schnell feststellen, wenn man Leute sieht, die Fotos austauschen, meinetwegen von einer Gemeindefreizeit oder von einem Familienausflug oder was auch immer, da kann man sehr schnell erkennen, wie die Leute auf diese Fotos reagieren, welches Selbstbild sie haben. Die einen sagen, ach, wenn ich nur so schön wäre wie auf diesem Bild, so bin ich ja gar nicht. Aber die haben ein sehr schlechtes Bild von sich und sagen, naja, also, guck besser gar nicht hin, ich kenne mich selbst viel besser, ich sehe nicht so aus. Die anderen sind entsetzt, wenn sie ein Foto sehen und sagen, so sehe ich doch nicht aus, haben ein viel besseres Bild von sich und sind natürlich unheimlich empört oder beleidigt, dass man mit solch einem miesen Fotoapparat oder aus solch einer falschen Perspektive so ein Bild geschossen hat. Man erzählt ja von den Negern in Afrika, als sie zum ersten Mal einen Spiegel in die Hand bekamen, dass sie sehr, sehr böse reagiert haben und den Spiegel dann zertrümmert haben. Sie haben sich bisher immer nur im Wasser gesehen und dann sahen sie tatsächlich mal in einem Spiegel und sagten, das kann doch nicht wahr sein, so sehe ich doch nicht aus. Also muss ich den Spiegel zerbrechen. So sind wir leider auch oft. Ich habe das selbst gut erlebt, als vor Jahren zum ersten Mal in unseren Freizeiten mit Videokamera gefilmt wurde. Wir spielen relativ viel Fußball. Da hatte irgendjemand dann auch ein Fußballspiel gefilmt, wo ich dann auch mitgespielt habe. Und ich hatte mich immer für einen einigermaßen guten Spieler gehalten. Und dann sah ich dieses Video und sah mich also zum ersten Mal selbst, wie ich wirklich spiele. Und war entsetzt, weil was da für eine lahme Ente der Platz da schlicht. Ich dachte, das darf doch nicht wahr sein. Aber ich hatte ein viel besseres Bild von mir, als andere von mir nur haben konnten. Oder als ich die erste Predigt von mir auf Video sah, da hätte ich am liebsten gar nicht hingeguckt. Einfach weil ich entsetzt war, wie ich mich da benommen habe. So reagieren wir, wenn wir Bilder von uns sehen. Entweder sind wir enttäuscht, weil wir glauben, besser zu sein oder schöner zu sein, als wie die Wirklichkeit ist oder umgekehrt. Und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass wir im Allgemeinen ein falsches Bild von uns selbst haben. Wir kennen uns selbst nicht gut. Und deswegen brauchen wir ein Gegenüber. Das finden wir auch in der Bibel. Von Mose lesen wir in der Apostelgeschichte Kapitel 7, Vers 25, als er zum ersten Mal öffentlich auch vor seinem Volk auftrat, war er noch ein Sohn der Tochter des Pharao. Er meinte, seine Brüder würden verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung gebe. Das heißt, er hatte ein gutes Bild von sich. Er dachte groß von sich. Er meinte, jemand besonders zu sein, den Gott gebrauchen möchte, aber er musste dann korrigiert werden von der Wirklichkeit. Man hatte ihn nicht anerkannt und praktisch ausgestoßen. Dann aber 40 Jahre später, in 2. Mose 3, Vers 11, da sehen wir bei demselben Mann genau das entgegengesetzte Verhalten. Als Gott ihn rufen wollte, um eben durch ihn Rettung zu schaffen, dann sagt er in 2. Mose 3, Vers 11, wer bin ich, dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen soll? Also die 40 Jahre Wüstenreise haben den Charakter und auch das Selbstbild dieses Mannes so verändert, dass er, der so selbstbewusst auftrat und dachte, Gott könnte ihn brauchen, nach 40 Jahren sagte, Gott, wer bin ich? Unmöglich, dass du durch meine Hand oder durch meine Person Rettung schaffen kannst. Also, nach 40 Jahren denkt er zu negativ von sich und das ist genauso verkehrt, wie wenn man zu gut oder zu hoch von sich denkt. Warum sind manche von uns so schnell verletzt oder beleidigt? Aus welchem Grund? Ja, weil man ein falsches Selbstbild hat, weil man zu gut von sich denkt oder weil man ein gutes Bild nach außen abgeben möchte und wenn das irgendwie angekratzt wird, dann reagieren wir dann beleidigt oder sehr verletzt. Auch bei Petrus sehen wir, dass er entweder zu gut oder zu schlecht von sich dachte. Wir haben gestern schon daran erinnert, vor dem Kreuz, wenn alle dich verlassen, Herr, ich werde dich niemals verlassen. Aber dann, einige Tage später, sagt derselbe Mann, resignierend, ich gehe wieder in mein altes Leben zurück, ich gehe fischen. Mit anderen Worten, der Herr kann mich nicht gebrauchen, ich bin nichts wert. War eine schöne Zeit damals, mit dem Herrn unterwegs zu sein, aber das ist vorbei. Ich gehe wieder in mein altes Leben zurück. Petrus musste sich selbst kennenlernen und er musste von Gott in die Schule genommen werden, musste durch diese negativen Erfahrungen gehen, damit er ein bisschen sich besser kennenlernt. Aus dem Leben Hiskias gibt es eine ganz interessante Mitteilung. Vielleicht schlagen wir das mal auf in 2. Chroniker Kapitel 32. Und zwar zunächst mal die Verse 24 und 25. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben und er betete zum Herrn und er redete zu ihm und gab ihm ein Wunder. Aber Hiskia vergalt ihm nicht nach der Wohltat, die ihm erwiesen worden war, denn sein Herz überhob sich. Es kam ein Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Dann Vers 31, das ist nochmal ein Rückblick. Und so verließ ihn Gott bei den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war. Um ihn zu versuchen, damit er, Hiskia, alles erkennte, was in seinem Herzen war. Also Gott hat ihn mal eine Zeit verlassen, damit Hiskia ganz praktisch erfährt, wie er aussieht, was in seinem Herzen ist und zu was er fähig ist. Und ich denke, das ist eine Erfahrung, die wir alle früher oder später machen werden, dass Gott uns für eine kurze Zeit verlässt, in Anführungsstrichen, damit wir ein gesundes Selbstbild bekommen und uns so sehen, wie Gott uns sieht. Auch bei Hiob sehen wir das sehr deutlich. Er war ja einigermaßen stolz auf seine Rechtschaffenheit, aber er musste dann nach all diesen Prüfungen erkennen in Kapitel 42 und sagen, dass er sich verabscheut in Staub und Asche, nachdem er Gottes Stimme gehört und Gott gesehen hat, hat er sich selbst erkannt. Dann ein zweiter Punkt. Ich glaube, dass die Sünden, von denen wir glauben, dass sie für uns vielleicht charakteristisch sind oder dass wir da gefährdet sind, sind oft nicht unsere schwachen Stellen und unsere echten Gefährdungen. Ich glaube, wir alle sind mehr oder weniger einseitig fixiert. Und ich denke, jeder, der ein bisschen selbstkritisch ist, der ahnt, dass hier und da in unserem Leben Gefährdungen sind, wo man sich in Acht nimmt und wo man ganz bewusst auch Wachen aufstellt. Also wenn ich das von mir sagen darf, ich weiß, dass es für mich einige Gebiete gibt, das weiß ich aus eigener Erfahrung, auch aus den Erfahrungen anderer, und auch gerade wenn man viele Biografien liest, dann wird man ja auch aufmerksam darauf, an welchen Stellen auch viele Männer Gottes gefallen sind. Unterstützt man sich. Und da nimmt man sich sehr in Acht. Das sind also Dinge, wo ich sehr aufpasse, dass ich da nicht irgendwie zu Fall komme. Aber die Gefahr ist dann unheimlich groß, dass man darüber andere Einfallstore des Teufels vernachlässigt. Versteht ihr, was ich meine? Man sieht gravierende Gefahren, wo man sich hüten möchte, dass man da nicht fällt, und ist blind für andere Gefahren, wo man sich sehr sicher fühlt oder überhaupt noch nicht einen Eindruck bekommen hat, dass ich hier zu Fall kommen könnte. Auch da gibt es eine schöne Illustration im zweiten Buch der Könige. Und das kann man sich dann auch sehr gut vorstellen. Zweite Könige, Kapitel 6. Vers 8 und 9. Und der König von Syrien führte Krieg gegen Israel, und er beriet sich mit seinen Knechten und sprach: An dem und dem Ort soll mein Lager sein. Da sandte der Mann Gottes, Elisa, zum König von Israel und ließ ihm sagen: Hüte dich, diesen Ort zu vernachlässigen, denn dort kommen die Syrer herab. Der König von Israel sandte an den Ort, den der Mann ihm gesagt und von dem er ihn gewarnt hatte, und er verwahrte sich daselbst. Das geschah nicht einmal und nicht zweimal. Und dann kennen wir die Geschichte, wie dann der König von Syrien total beunruhigt ist und glaubt, er ist ein Verräter unter seinen engsten Vertrauten, die jedes Mal verraten, wo er sich lagert, damit der Feind, in diesem Fall Israel, dort wirklich gewappnet steht und keinen Zugang hat. Und ich meine, das wäre eine schöne Illustration für dieses Problem, was ich ansprechen möchte. Hier sehen wir, dass Gott den König von Israel deutlich macht, wo eine Gefahr für ihn lauert. Eine Gefahr, von der er bisher keine Ahnung hatte. Und dann hat er diesen Platz bewacht, oder je nach Übersetzung ist nicht so ganz klar, verlassen. Auf jeden Fall, da konnte der König von Syrien ihn nicht angreifen, sodass er völlig perplex war und nicht mehr wusste, wie er mit der Sache umgehen sollte. Und so sind wir alle darauf angewiesen, dass Gott uns prüft, erforscht und uns zeigt, wo sind wirklich unsere Gefährdungen? Wo sind die Stellen, die wir bewachen müssen, wo wir aufpassen müssen, dass der Feind uns da nicht angreift? Wir sind blind für die eigentlichen Schwächen unseres Charakters. Wenn ihr euch fragen würde, was war die Charakterschwäche von Elia, diesem großen Propheten, was würdet ihr da sagen? Verzagt, würden wir das auf den ersten Blick erkennen, bei dem Mann, der immer alleine da stand gegen alle. Nun, ich denke, wir alle würden sagen, seine Gefährdung war nicht das Geld. Er war nicht bestechlich. Habsucht können wir in seinem Leben nicht erkennen, oder dass er ehrsüchtig war oder Angst hatte vor Menschen, oder Angst hatte oder Probleme hatte irgendwie mit Sexualität, mit Frauen dergleichen mehr. Aber wir stellen dann fest in seinem späteren Leben, wahrscheinlich werden wir da auch ausführlich einen Abend mal drüber sprechen, wir stellen fest, dass er überheblich war und stolz. Denn als er da unter dem Ginsterstrauch sitzt und Gott ihn weckt, dann sagt er mehrmals: Ich bin nicht besser als meine Väter, die vor mir waren. Was sagt er damit aus? Vorher hat er es wohl gedacht, dass er besser wäre als seine Väter, die vor ihm waren. Er kam dann, ja, weil eine Frau ihn bedrohte, zu der Erkenntnis, naja, ich bin auch nicht anders und nicht besser und ist dann deprimiert und lebensmüde und möchte nicht mehr weitermachen. Man hätte nie gedacht, dass das genau der Punkt ist in seinem Leben, wo er gefährdet ist. Und er selbst hat es auch nicht gewusst. Aber Gott hat das zugelassen, unter ganz interessanten Umständen, dass die Frau, die Isabel, ihn sogar noch warnt, einen Boten schickt und sagt, also noch 24 Stunden hast du Zeit und dann ein bisschen Kopf kürzer. Also er hätte doch in dieser gnädigen Führung Gottes die Hand Gottes erkennen können, die ihn vorbereitet. Er hätte fliehen können oder sich verstecken können oder was auch immer. Denn wenn die Isabel wirklich vorgehabt hätte, ihn sofort zu töten, dann hätte sie ihn nicht noch für einen Boten zu ihm geschickt. Aber dafür war er blind. Er erkannte nur in dem Moment, tja, ist alles umsonst, obwohl der größte Sieg seines Lebens vor Augen war, die Baalspriester waren geschlachtet. Er erkennt sich ja selbst und muss erkennen, ich bin nicht besser als meine Väter. Er war vorher doch stolz. Und ich glaube, das ist das Problem all derer, die Einzelgänger sind, die neigen dazu, sich falsch einzuschätzen und sich zu überheben über andere. Also Männer, die verheiratet sind, viele Kinder haben oder in Gemeinschaft mit anderen leben, die sind da wahrscheinlich nicht so gefährdet, weil die täglich daran erinnert werden, wie viele Fehler sie haben, was sie alles falsch machen. Also alle, die eine große Familie haben, die können dann ein Lied von singen. Aber solche, die alleine stehen, die sind da sicherlich gefährdet. Eine ähnliche Geschichte finden wir auch bei Johannes dem Täufer, das Gegenstück von Elia im Alten Testament. Also wir schließen daraus, dass wir alle auf Hilfe und Korrektur angewiesen sind. Wir haben alle dieses Gebet des David nötig, erforsche du mich, Herr, und erkenne mein Herz und zeige mir, was in mir steckt und wo ich gefährdet bin. Aber wir brauchen auch die Korrektur von unseren Mitmenschen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, als Ehemänner oder Ehefrauen ist es gut, wenn wir einen Partner haben, der uns korrigiert und dass wir da auch offen für sind. Und gerade wir Männer, wir sind ja so stolz im Allgemeinen, dass wir da ganz große Mühe haben. Und die Schwestern wieder sind so empfindsam und empfindlich oft, dass sie es auch nicht vertragen können, wenn der Ehemann mal ein kritisches Wort sagt. Und wir müssen das beide irgendwie lernen. Meine Frau hat mich zum Beispiel auf eine Charakterschwäche aufmerksam gemacht, für die ich total blind war, weil ich eben auf bestimmte andere Dinge fixiert war. Sie sagte mir eines Tages, man merkst du eigentlich nicht, wie du durch dein Auftreten und durch deine stotterigen Worte oder durch deine zynischen Bemerkungen viele Schwestern verletzt. Dass sie am Heulen sind und dass sie überhaupt nicht mehr klarkommen. Also das habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich mache schon mal eine spontane Bemerkung, denk mir nichts Böses dabei, und registriere auch nicht, wie plötzlich Leute erschrecken und manchmal in Tränen ausbrechen und ich habe es doch gut gemeint und so weiter. Nie darüber nachgedacht, dass ich durch mein Verhalten manchmal so auf andere oder andere so darauf reagieren. Also eine Charakterschwäche, dass ich meine Zunge und mein Auftreten nicht richtig kontrolliere und damit anderen wirklich schade und andere verletze. Also eine offensichtliche Charakterschwäche, die ich bei mir Jahre oder Jahrzehnte lang überhaupt nicht ernst genommen habe, vielleicht auch heute noch nicht ernst genug nehme, aber die offensichtlich und offenkundig ist. Meine Frau hat mich darauf aufmerksam gemacht und mir da die Augen geöffnet. Von Martin Luther wissen wir, dass er auch oft mit Depressionen zu kämpfen hat, mit furchtbaren Anfechtungen des Teufels. Und er hatte nun auch eine Frau, die ihm eine gute Hilfe war. Wahrscheinlich wusste sie, dass viele Worte nicht helfen, aber man erzählt ja die Geschichte von ihr, dass er, als er mal wieder so unten am Boden lag und kein Land in Sicht und kein Licht am Himmel sah, dass sie sich dann umgekleidet hat in Schwarz, sodass der Martin Luther ganz erstaunt sagte, was ist los, ist heute eine Beerdigung oder warum läufst du hier so schwarz herum? Und da hat sie nur kurz gesagt, Gott ist tot, Gott ist gestorben. Das war natürlich für den Martin Luther, der nun auch einen hellen Kopf hatte, klar, was ihm da gesagt werden sollte. Aber ich fand das sehr, sehr weise von dieser Frau. Die erzählte keine lange Geschichte, auch keine Bibelvers, sondern sagte nur, Gott ist gestorben. Also mein lieber Martin, bitte, solange der Herr lebt, ist Hoffnung da, ist Licht da und es ist kein Grund, jetzt hier in Depressionen zu verharren, sondern es gibt immer Grund, nach oben zu blicken, dergleichen mehr. Wie schön, wenn Schwestern diese Weisheit haben, auf diese Weise mit ihren Männern umzugehen, eine gute, hilfreiche Korrektur zu sein. Ein Freund von mir liest auch sehr gerne Biografien, die aber dazu führten, dass er das Bibellesen vernachlässigte. Und er hatte immer auf seinem Nachttischschrank ein Buch lesen, liegen, was er dann abends las. Und die Frau, die war da auch doch ein bisschen beschwert drüber. Sie merkte deutlich, der vernachlässigt hier auch eine Stelle, nämlich das Bibellesen. Ja, was hat sie getan? Sie hat nicht darüber geredet, sondern sie hat ihm abends immer das Buch weggenommen, bevor er ins Bett ging, und die Bibel dahin gelegt. Also auch eine Geste ohne viele Worte, um ihm zu zeigen, hör mal, du bist hier wirklich gefährdet. Vernachlässige nicht das Lesen des Wortes Gottes. Schön, wenn wir solche Ehepartner oder auch Freunde haben, wenn wir Alleinstehende sind, die den Mut haben und die Liebe, uns auf die richtige Weise zu korrigieren, uns auf Schwächen aufmerksam zu machen, die zu Sünden werden können. Charakterschwächen oder Charaktersünden erkennt man an der Häufigkeit. Darüber möchte ich auch gerne in den nächsten Tagen sprechen, über Männer und Frauen der Bibel. Das sehen wir zum Beispiel bei Abraham. Vielleicht darf ich mal fragen, welche Schwäche wird in seinem Leben deutlich? Welchen Fehler hat er mehrmals gemacht? Ja? Genau. Das hing immer mit irgendeiner Frau zusammen, ganz genau. Da war eine Gefährdung bei ihm. Er war also nicht so ganz aufrichtig. Welche Charakterschwäche sehen wir bei Jakob? Das ist ein bisschen einfacher. Betrug, List, Hinterlist, ganz genau. Dann bei Simson, auch sehr einfach zu erkennen. Bitte? Die Frauen, Unbeherrschtheit, genau, sexuelle Anfechtungen und Unbeherrschtheit auf dem Gebiet. Über Petrus haben wir gesprochen, dass er eine Neigung hatte zur Besserwisserei, zur Heuchelei, zur Überhebung. Und was sind häufige Charakterschwächen, die wir unter uns als Christen hier erkennen können? Manche haben Probleme mit Unehrlichkeit, mit Unaufrichtigkeit, andere mit Lieblosigkeit, das ist ganz bestimmt auch bei mir oft eine Schwäche, und Rücksichtslosigkeit. Andere wiederum haben die Schwäche, träge zu sein, die sind von ihrer Veranlagung her eher passiv, und das kann dann zu einer Sünde führen. Andere wiederum sind ehrsüchtig und möchten gerne immer im Mittelpunkt stehen, möchten beachtet werden und können da dann in Sünde fallen. Bei anderen ist die Geldliebe, die eine ganz gefährliche Schwäche und Sünde sein kann. Bei anderen sieht man einen Hang zur Unordnung. Und das betrifft dann nicht nur das Schlaf- oder Wohnzimmer oder die Küche, sondern oft dann auch andere Bereiche im Leben, dass man dann Schulden macht, dass man unpünktlich ist und dergleichen mehr. Bei anderen ist die Neigung zum Zorn zu erkennen. Bei anderen stellt man fest, immer wieder fest, dass sie ihre Augen nicht im Griff haben, dass sie einfach sexuell verdorben sind oder in ihrer Fantasie diese Dinge immer eine Rolle spielen. Bei anderen stellt man fest, dass Stolz oder Eigenruhm immer wieder zu erkennen ist. Und wie reagieren wir darauf, wenn wir das bei anderen erkennen oder wenn wir darauf aufmerksam gemacht werden? Was kann man dagegen tun, wenn wir das erkennen? Nun, ich denke, dieses Gebet von David, das sollten wir immer wieder vor Augen haben, in Erinnerung haben. Herr, erforsche du mich. Und zeige du mir meine Gedanken und bewahre du mich und leite mich auf den ewigen Weg. Also dieses Gebet sollte immer wieder auf unseren Lippen sein und die Bereitschaft der Selbstprüfung von Gottes Seite, aber auch aus dem Mund unserer Umgebung, unserer Mitgeschwister, und dass wir dann bereit sind, auch ins Selbstgericht zu gehen mit diesen Dingen, sie nicht entschuldigen. Ich bin nun einmal so, ich kann daran nichts ändern. Das wird ja auch ein Thema sein in den nächsten Tagen, wie man das ändern kann. Aber dass wir vor allem das erkennen und auch im Gebet dem Herrn sagen. Selbstprüfung und Selbstgericht, das war eigentlich eine Disziplin, die in vergangenen Jahrhunderten sehr trainiert wurde von Christen. Heute liest man da nicht mehr viel drüber und hört man auch nicht viel darüber. Aber es gab Generationen von Christen, die darin geübt waren, mit sich selbst ins Gericht zu gehen. Und das war auch ein Punkt, der damals George Whitefield, als er noch nicht wiedergeboren war, sehr beeindruckt hat, weil John Wesley und Charles Wesley, seinen geistlichen Führern in jungen Jahren, kennt ihr das Buch von Benedict Peters über George Whitefield? Also Whitefield war ja wahrscheinlich nach dem Apostel Paulus der größte Evangelist, der gelebt hat, mit einer unwahrscheinlichen Begabung zu reden, mit einem brennenden Eifer für den Herrn. Und dieser Mann, der hat manchmal damals im 18. Jahrhundert vor 80 bis 100.000 Menschen gesprochen, ohne Mikrofon oder irgendwelche Hilfe. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann sein Freund Benjamin Franklin, der hat das genau ausgemessen und hat festgestellt, dass seine Stimme 1,7 Kilometer weit zu hören war, wenn er irgendwo auf einem freien Platz gesprochen hat. Also das ist unvorstellbar. Und er hatte solch eine Rhetorik und solch eine Macht mit seiner Stimme, dass die damaligen Schauspieldirektoren ihre Schüler befahlen, in die erste Reihe sich zu setzen, um sich die Predigt von Whitefield anzuhören. Nicht um sich zu bekehren, sondern damit sie lernen, eindrucksvoll zu reden und zu gestikulieren. Und man sagt, erzählt von einem damals bekannten Schauspieler Garrick, der gesagt hat, umgerechnet, also ich würde 1.000 Euro dafür geben, wenn ich nur das Wort "Oh!" so sprechen könnte wie Whitefield. Der hat gesagt, je nachdem, wie er Mesopotamien ausspricht, kann er die Leute zum Weinen oder zum Lachen bringen. Aber das hat er nicht getan, um Eindruck zu machen, sondern weil er wirklich um Menschen gerungen hat und nichts anderes gesucht hat, als den Herrn zu verherrlichen. Das ist ein ganz bewegendes Lebensbild, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Und wie gesagt, noch vor seiner eigentlichen Bekehrung traf er dann diese Studenten damals, John und Charles Wesley. Von ihnen sagte er, sie führten ein Leben rigoroser Selbstzucht. Das hieß früh aufstehen zur persönlichen Andacht, streng reglementiertes tägliches Pensum an akademischer Arbeit, sonntägliche Teilnahme am Abendmahl, Fasten an jedem Mittwoch und Freitag, Führen eines Tagebuches zur beständigen Selbstprüfung. Ich weiß nicht, wer von euch ein Tagebuch führt. Das war damals üblich, um sich selbst zu prüfen, um sich zu erinnern und auch festzustellen, hat man hier und da vielleicht das eine oder andere erkannt und gelernt und arbeitet man daran. Und er selbst sagte damals von diesen Menschen, nie rangen Menschen ernsthafter darum, durch die enge Pforte einzugehen. Sie führten ihren Leib in Knechtschaft bis zum Äußersten. Sie waren der Welt gestorben und waren willens, als Auskehrricht aller zu gelten, auf das sie Christus gewinnen. Nun begann auch ich, wie sie, nach Regel zu leben, jeden Augenblick auszukaufen, um keine Zeit zu verschwenden. Ob ich aß oder trank, ich versuchte alles zu Ehren Gottes zu tun. Wie sie ging ich sonntäglich zum Empfang des Sakramentes zur Christchurch. Ich hielt mich mit ihnen an die Fastentage Mittwoch und Freitag und unterließ nichts, von dem ich erwartete, es würde mich näher zu Christus bringen. Er war damals noch nicht bekehrt, aber er lernte durch den Umgang mit diesen Männern, sich selbst zu prüfen und sich irgendwie zu disziplinieren, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen, bis er daran zerbrochen ist und dann auch zur Bekehrung kam. Aber das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch neu üben, wirklich im Selbstgericht, in der Selbstprüfung zu leben. Und dass wir dieses Gebet immer wieder sprechen, Herr, erforsche und prüfe du mich. Mach mir deutlich, wo ich stehe, wie ich denke, wie du mich siehst. Und dann sind wir auch in der Lage, wenn wir das erkannt haben, dagegen zu steuern. Wenn wir die Neigung haben, geizig zu sein, nun, das ist ganz einfach, worin sollten wir uns dann üben, um dagegen anzukämpfen? Reichlich zu geben. Wenn wir an der Neigung haben, uns in den Mittelpunkt zu stellen, uns zu ehren, die eigene Ehre zu suchen, was sollte man da tun? Gut, über andere sprechen und andere in den Mittelpunkt stellen. Wenn wir zur Empfindlichkeit neigen, oft verbittert sind, dann sollten wir auch dagegen steuern, indem wir für diejenigen beten, die uns das Leben schwer machen, sie segnen, ihnen Gutes wünschen. Und ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass Rezept wirkt tatsächlich. Wenn wir Leute, die uns geschadet haben oder wo wir meinen, sie hätten uns geschadet, wenn wir intensiv und andauernd für sie beten, dann können wir nicht bitter sein. Also Menschen, für die wir regelmäßig beten, denen können wir nicht böse sein. Die Erfahrung habe ich gemacht und die werde ich sicherlich auch bestätigen können. Und dass wir dann ganz bewusst auch in der Erziehungsschule Gottes bleiben. Bei allem Selbstgericht, bei aller Selbstprüfung brauchen wir die Hilfe Gottes. Und Gott möchte uns verändern, er wird uns verändern, wenn wir dazu bereit sind, wenn wir ehrlich sind, uns und auch ihm gegenüber. Und schenke der Herr, dass wir das auch an diesem Tag ein Stückchen trainieren. So, die Halbstunde ist rum.